Zunächst einmal ganz herzlich zu diesem Ostermorgen 2017 und habe dazu mal ein Bild mitgebracht, was wir so hin und her sehen können. Jemand, der dich arg vermisst, wünscht dir zu Ostern sehr, dass du froh und munter bist und noch viel mehr. Das ist jetzt nicht mein Wunsch für euch. Das wird so verschickt auf und ab und vielerlei Osterkarten gibt es. Man kann da mal nachschauen auf Google, was da alles für ein Zeug gibt. So werden die Grußkarten versandt. Man spricht von Ostern und freut sich dabei über die zusätzlichen Feiertage, die inzwischen auch eingeführte Ostergeschenke. Gestern war gerade da bei den Nachrichten, dass die Ostergeschenke zwar nicht so groß sind wie Weihnachten, aber dennoch zu einem zweiten Standbein für die Einzelhändler geworden sei. Ostergeschenke. Und was da nicht alles von Ostern abgeleitet wird. Osterhase, Osterei, kennen wir ja alles, Osterinsel, Osterferien, Ostermärsche, Osterglocken, vielleicht weiß einer noch mehr, was alles mit Ostern da zusammengebracht wird. Ich denke, da nehmen wir es doch lieber mal mit dem Ostergruß der orthodoxen Kirche, den wir doch alle kennen, den wir uns jetzt einmal zurufen. Ich darf noch mal bitten, steh doch noch mal auf. Das sind ja zwei Teile dieser Ostergruß. Den ersten Teil nehmen die Frauen und rufen den Männern zu, die alle da sind. Und so war es ja auch damals beim Grab. Die Frauen kamen zuerst und dann kamen erst die Männer und konnten das bestätigen. Also die Frauen zuerst.
Der Herr ist auferstanden.
Und Männer.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Jawohl, so ist es. Das gilt es sich immer wieder zuzurufen. Dankeschön, dürft euch wieder setzen. Nun der Bericht von der Auferstehung nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 6. Und ich lese nach der Hoffnung für alle. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Die Frauen waren also die Ersten am leeren Grab. Danach eilten auch die Männer dorthin, um eine eigene Bestätigung zu bekommen. Die konnten es erst nicht glauben, dann wissen wir ja, dass Petrus dann losgerannt ist und all diese Begebenheiten sind ja uns berichtet. Ich frage mich, ist in unserer heutigen Zeit, ist es nicht etwas ganz Besonderes, gerade daran glauben zu können, an diesen Spuk der Auferstehung? Dieser junge Mann mit dem strahlend weißen Gewand, ein Engel Gottes, war hier der allererste, der die Botschaft von Christi Auferstehung proklamierte. Der allererste. Die ganze Bibel, besonders auch das Neue Testament, ist voll von der Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist. So berichten alle vier Evangelien ausführlich über diese geschichtliche Tatsache. Und die Apostelgeschichte ist eine einzige Proklamation der Auferstehung Jesu. In den Briefen erklären die Apostel Christus zum lebendigen Haupt seiner Gemeinde. Und das Buch der Offenbarung zeigt uns den verherrlichten Christus zur Rechten Gottes, der auch wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir haben vorhin davon gesungen. Wenn wir die Auferweckung Christi von den Toten aus der Heiligen Schrift weglassen wollten, hätten wir keine Bibel mehr. Die Heilige Schrift ist undenkbar ohne die Botschaft von Ostern. Undenkbar. Und wie oft und wie immer wieder versucht man, dieses alles in ein Märchen zu verwandeln, eine Legende, ein Mythos, was die Christen sich da so ausgedacht haben. Der junge Mann, der sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Zwei Gedanken nun zu der Auferstehung. Und ich habe mir da wieder eine Anleihe von der Fernsehkanzel Hamburg gemacht, weil mir das persönlich so gut tut, das zu hören. Ich gebe es euch weiter. Zwei Gedanken, die Natur der Auferstehung und die seelsorgerliche Bedeutung der Auferstehung. Die Natur der Auferstehung. Jesus ist nicht in gleicher Weise wie zum Beispiel Lazarus auferstanden. Lazarus kam zwar von den Toten wieder zurück, sein Leib aber war dennoch wieder dem Zerfall preisgegeben. Er musste schließlich noch einmal sterben. Wenn Jesu Auferstehung der des Lazarus gleich gewesen wäre, dann hätte er erneut körperliche Schwäche und Hinfälligkeit erleben müssen. Aber das war bei Jesus ganz anders. Er war in seiner Auferstehung der Erste einer neuen Art menschlichen Lebens. Eines Lebens, dessen Körper vollkommen und ewig ist und der nicht mehr der Erschöpfung, dem Alter, dem Tod unterworfen ist. Darum lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wir sehen, Jesus ist als Erstling auferstanden, quasi der Prototyp für unsere kommende Auferstehung. Wenn am Ende der Tage die Kinder Gottes aus den Gräbern auferstehen und die noch Lebenden umgewandelt werden, werden sie so sein wie er in seiner Auferstehung. Darum schreibt Paulus an jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus gehören. Das heißt, wenn die Kinder Gottes ihre Auferstehung des Leibes erfahren, geschieht das nicht nach dem Vorbild Lazarus. Der ist nicht der Erstling, das Modell unserer Auferstehung, sondern das ist Jesus Christus. Wir werden nach der Ordnung auferstehen, die er zu Ostern durch seine eigene Auferstehung vorgegeben hat. Demnach werden wir ein Leib bekommen, wie Jesus ihn hatte. Das Neue Testament erzählt von einigen geheimnisvollen Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn. Mal war er für alle Augen sichtbar, manchmal war er verborgen. In diesem Leib fuhr Jesus auch gegen den Himmel. Und er sitzt in unserer Herrlichkeit beim Vater. Und wir erinnern uns, als die Zwölfe versammelt waren an dem Auferstehungsabend, er kam plötzlich durch die Wand oder durch die Tür. Völlig unnormal für ein normales Denken und normales Empfinden. Das ist der neue Leib. Der neue Leib, den Jesus als, wie ich schon sagte, Prototyp erworben hat in der Auferstehung. Dann werden auch wir einen Leib haben, der nicht mehr leidet, sondern der vollkommen ist. Unser Leib wird umgewandelt werden in einen Leib, der wohl psychisch ist, der aber nicht mehr stirbt, sondern ewig ist. Das heißt also, wenn Jesus, weder Jesus noch wir werden in der Ewigkeit körperlose Seelen haben, sondern wir werden in einem vollkommenen Leib wohnen und Gott wird im Himmel und auf seiner neuen Erde auf ewig und wir werden Gott auf ewig dienen. Das ist für uns unbegreiflich, aber es ist die Wahrheit der Heiligen Schrift. Diesen neuen Leib. Wir fragen uns immer, wie werden wir denn dort leben? Wie werden wir denn sein? Im Leib Christi, wie er war. Oh, das wird spannend. Etwas ganz anderes. Leiblich erkennbar. Sie kannten Jesus ja auch. Sie erkannten ihn. Ja, er ist es. Er hat die Nägel. Er hat all das an sich. Er ist es leiblich wirklich. Und so werden wir auch sein. Man wird uns erkennen in diesem neuen Leib, wie Christus ihn in der Auferstehung erworben hat. So viel zur Frage, von welcher Natur denn die Auferstehung Christi ist und dass er in diesem Leib lebt. Deswegen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist zu glauben, dem Wort Gottes zu glauben. Wir lesen von Hiob, dass er ausgerufen hat, eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Hiob 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du das? Ich weiß das. Jeder darf es wissen, jeder muss es wissen und jeder kann es wissen. Ohne dieses Wissen oder diesen Glauben gibt es kein Christentum, gibt es keine Christen, gibt es keine Wiedergeburt. Und jetzt dürft ihr nochmal aufstehen. Ich mute euch heute was zu, damit ihr nicht so ruhig da sitzt und einschlaft bei der Wärme hier. Und wir sprechen jetzt zusammen aus einem alten Auferstehungslied. Das da, ja. Zusammen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er kam zu mir, um meine Last zu tragen. Sie haben ihn aus Hass ans Kreuz geschlagen. Doch er hat ihnen und auch mir vergeben und schenkt dem, der ihm folgt, ein neues Leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, denn er ist aus dem Tode auferstanden. Ihn preisen, die in ihm das Leben fanden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Setzt euch. Die Natur der Auferstehung muss oder wird damit gekrönt, dass ich bekennen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ein bisschen erkennen dürfen wir ja auch, wie dieser Leib dann sein wird, so wie Jesus war. Sie erkannten ihn und er hatte eine ganz andere physikalische Bedeutung. Nun der zweite Gedanke, die seelsorgerliche Bedeutung der Auferstehung. Welche Bedeutung hat nun die Wahrheit von der Auferstehung Jesu Christi für uns? In einem Satz vorausgesagt, die Wahrheit der Auferstehung will unseren Glauben stärken. Deshalb Zweifel an der Auferstehung ist eigentlich Zweifel an Gott. Die Wahrheit der Auferstehung will unseren Glauben stärken. Im gesamten Kapitel 15 im ersten Korintherbrief behandelt und bezeugt der Apostel Paulus die Auferstehung. Das müsst ihr mal lesen, was dort alles steht, wer, wann, wo und wie viele Jesus gesehen haben und er selber zum Schluss auch noch vor Damaskus. Darum ruft er uns dazu in Vers 58, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Darum, wenn ein Darum kommt, muss auch ein Warum gewesen sein. Warum? Seid fest und unerschütterlich wegen der Auferstehung unseres Herrn. Darum. Seid fest und ihr könnt es auch darum sein und eure Arbeit wird nicht vergeblich sein. Ist es nicht so, dass wir immer und immer wieder mal in allerlei Anfechtungen und Zweifel geraten? Ich will jetzt nicht fragen, ich glaube, ihr würdet alle zustimmen. Ja, das kommt vor. Mal so, mal so. Wir werden von den Kräften der Finsternis angegriffen und von der Welt verunsichert. Unser Glaube gerät manchmal sogar ins Wanken. Und in unserer Welt heute nicht verunsichert zu werden, ist ja schon einiges, was da so los ist. Dann dürfen wir uns darauf besinnen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und er lebt. Er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles, was geschieht, ist in seiner Hand. Verstehen kann ich das manchmal auch nicht, aber ich kann es glauben. Er weiß, was da abläuft und nichts geschieht zufällig und er wäre überrascht von irgendetwas. Nein, das Leben des Universums ist in seiner Hand. Und er hält es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum? Weil er auferstanden ist. Die Botschaft der Auferstehung wird Kinder Gottes zur Festigkeit und Gewissheit im Leben. In den Jahrzehnten der kommunistischen Christenverfolgung wurden schwere Repressalien auf die Glaubensgeschwister in Russland gelegt und ausgeübt. Benachteiligungen aller Art bis hin zu jahrelanger Verschleppung nach Sibirien. Aus Furcht vor dem KGB mussten sich die Christen an geheimen Plätzen versammeln. Das war eine schwere und harte Zeit für sie. Aber sie hatten eine wunderbare Gewohnheit. Wenn das Leid und die Verzweiflung überhand nahmen, rief der leidende Bruder der Versammlung der Gemeinde zu: Christus ist auferstanden. Und die Gemeinde antwortet im Chor: Er ist wahrhaftig auferstanden, was wir vorhin getan haben auch. Durch diese Rückbesinnung und glaubensvolle Erinnerung an Christi siegreiche Auferstehung fanden die verfolgten Christen neuen Mut und Festigkeit. Wie hätten sie sonst durchstehen können? Und wenn wir es auf unsere heutige Situation übertragen, sind ja ähnliche Verhältnisse da, wie es manchen Christen ergeht auf dieser Welt, wo wir hier in Frieden und, wie hat der Ralf Steinert mal gesagt, wie im Paradies wohnen. Dankbarkeit. Ja, womit habe ich das verdient? Nein, es ist einfach so. Dankbarkeit dafür. Von Martin Luther wird berichtet, dass er häufig von schweren Anfechtungen finsterer Mächte und von Niedergeschlagenheit gequält wurde. In solchen Tagen schrieb er mit Kreide überall das lateinische Wort vivit hin. Wer ist Lateiner hier? Wer weiß, was das heißt? Das heißt auf Deutsch, er lebt. Dieses Wort schrieb er zu seiner inneren Aufrichtung auf den Tisch, an die Türen, an die Wände, vivit, vivit. Als Luther danach gefragt wurde, was das denn so bedeuten sollte, habe er geantwortet: Jesus lebt. Und wenn er nicht lebt, so begehrte ich nicht, auch nur eine Stunde noch zu leben. Aber Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Martin Luther war ja bekannt, dass er schon mal ein bisschen was Deftiges tat und so auch, schrieb er überall wie Witt hin, um sich zu erinnern, er lebt. Wenden wir das doch mal auf unser eigenes Leben an, wenn wir auch einmal durch schwere Zeiten gehen, sollten wir nicht auch ein Stück Kreide nehmen und überall hinschreiben, er lebt, er lebt. Und uns gegenseitig auch zurufen oder zusagen, du hör mal, er lebt. Auch nach seiner Gethsemane und Karfreitagssituation kommt Ostern, die Jesus erlebt hat. Nach der Nacht des Leidens kommt auch für uns dann ein neuer Morgen. Gott hat einen herrlichen Weg, denn Jesus lebt, er ist auferstanden. Schon Martha, der Schwester von Lazarus, hat er gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann fragte die Martha: Glaubst du das? Johannes 11, 25 bis 26. Martha, glaubst du das? Das ist die entscheidende Frage. Er ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, der wird leben, obwohl er stirbt. Glaub ich das? Ja, glaubst du das? Deshalb zieht Paulus aus der Osterbotschaft die Schlussfolgerung: Darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich. Und wenn hier in dem Text Brüder steht, ist die Gemeinde gemeint, die Kinder Gottes, alle, männlich und weiblich. Darum, meine lieben Geschwister, seid fest und unerschütterlich, auch wenn es mal drunter und drüber geht. Gerade dann zu wissen, ich bin ein Kind Gottes und bleibe ein Kind Gottes, gerade wenn ich tief drin hänge. Und dann werde ich erinnert, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und ich kriege wieder Mut, herauszugehen. Das ist nicht nur in den persönlichen Dunkelheiten und Nöten so, sondern auch in unserer Arbeit für Jesus. Sie ist nicht vergeblich. Warum nicht? Weil Jesus auferstanden ist. Weil er lebt, darum wird unser Zeugnis nicht umsonst sein. Unser geheiligtes Leben wird nicht vergeblich sein. Die Nachfolge wird mit Sicherheit Frucht bringen. Und unser Einsatz im Reich Gottes wird mit Segen und Sieg gekrönt sein, auch wenn nicht immer und sofort so vieles davon zu sehen ist. Manchmal hat man seine Not, wenn man nicht so viel davon oder gar nichts davon sieht. Und man tagt sich, man raggelt sich ab und nichts ist zu sehen. Jedem Mitarbeiter geht es oftmals so, manchmal so. Die Nachfolge wird mit Sicherheit Frucht bringen und unser Einsatz im Reich Gottes wird mit Segen und Sieg gekrönt sein, auch wenn wir es nicht immer gleich sehen. Auch wenn die Gefühle im Keller sind, es wird dennoch geschehen. Christus lebt, auch wenn wir es nicht fühlen. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Darum wollen wir nicht müde werden, auch nicht in Enttäuschungen und Rückschlägen, in schwierigen Situationen. Denn der Auferstandene gab seinen Jüngern und damit auch uns einen einzigartigen Befehl mit auf den Weg, den wir alle kennen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch wenn gottlose und andere religiöse Kräfte die Oberhand in dieser Welt zu gewinnen scheinen, wollen wir nicht resignieren. Jesus ist und bleibt der Herr. Er ist auferstanden und hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir wirken nicht aus selbstgemachtem Auftrag. Wir sind auch nicht selbsternannte Botschafter, die ein bisschen missionarisch herumstochern und versuchen, eine religiöse Idee unter die Leute zu bringen. Nein, das sind wir nicht. Christen besitzen Legitimität. Kinder Gottes besitzen Legitimität. Sie haben Vollmacht vom Auferstandenen erhalten, das Evangelium zu leben und zu predigen und Gemeinde Jesu zu bauen. Zu leben und zu predigen. Und Predigen geschieht nicht immer nur von hier, sondern manches in unserem Leben ist Predigt, ohne dass wir es merken und wissen. Und ihr Werk wird nicht scheitern, sagt er, euer Werk wird nicht scheitern. Wenn nun Ostern nicht gewesen wäre, hätten wir einen wirklichen Grund zur Traurigkeit, tiefen Grund zur Traurigkeit. Menschen, die Ostern nicht haben, was haben sie denn? Den Osterhasen und die Ostereier und die Geschenke und ärgern sich, dass jetzt regnet und man kann nicht so die Eier so einfach finden. Und was da alles gefeiert wird. Wenn Ostern nicht gewesen wäre, hätten wir Traurigkeit und müssten uns auch damit beschäftigen. Wir dürfen auch so Ostereier essen, da habe ich nichts dagegen. Und Ostereier-Schokolade schmeckt mir auch. Darum geht es nicht. Wenn Ostern nicht gewesen wäre, hätten wir echte Traurigkeit. Es wäre keine Versöhnung mit Gott geworden, keine Vergebung der Sünden, einfach nur ewige Trennung, ewiges Nichts. Darin haben wir alle irgendwann mal gelebt. Und die Menschen um uns herum leben da drin. Aber Jesus ist auferstanden. Und da Jesus, dass das so ist, wollen wir uns freuen über seinen ewigen Sieg, den er errungen hat für alle, die an ihn glauben. Ja, das Grab ist leer und Jesus lebt. Darum gesegnete Ostern. Nur darum. Nicht wegen sonst etwas. Das Grab ist leer und Jesus lebt. Darum gesegnete Ostern für euch alle. Amen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, du hast eine wunderbare Erlösung geschaffen durch deinen Sohn Jesus Christus. Und du, Jesus Christus, bist diesen Weg gegangen, damit wir erlöst werden könnten, damit wir ein neues Leben bekommen, einen neuen Leib, den du selbst durch deine Auferstehung bekommen hast. Danke, dass wir das heute bedenken durften und wissen dürfen, du bist da, du lebst und du willst, dass wir auch in diesem Leben daran erinnert werden, dass das neue Leben da ist. Danke für alles, was du uns gegeben hast, auch dass wir hier in dieser Gegend in Frieden noch leben dürfen, ohne Verfolgung und Not. Danke, dass du mit deinen Kindern bist auf der Welt, überall, wo sie sind, auch in Schwierigkeiten. Du bist auch dort der Auferstandene für sie. Ich danke dir dafür. Danke, dass du jetzt mit uns gehst in diesen Sonntag und diese neue Woche. Amen.